Ja, in der Verkündigung bin unterwegs mit Predigtdiensten in unterschiedlichen Gemeinden und auch dieses Thema Musik mache ich da, darf das organisieren, koordinieren, mitmachen. Es macht mir viel Freude und noch ein paar andere kleine Aufgaben, je nachdem, was halt anfällt. So ein bisschen Mädchen für alles. Und heute möchte ich hier mit einem Thema einsteigen, das uns alle entweder täglich oder fast täglich beschäftigt. Und ich habe dazu ein paar interessante Fakten gefunden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass gar nicht ein leerer Magen das Hungergefühl auslöst, sondern ein niedriger Blutzuckerspiegel? Und dass wir eigentlich bis zu 3 Monate komplett ohne Essen auskommen könnten? Und außerdem, wenn wir Hunger haben, also richtig Hunger, dann schrumpfen alle Organe außer das Gehirn. Weil der Körper, der verändert den Stoffwechsel so, dass das Gehirn am längsten überlebt. Und wenn wir Hunger haben, dann mobilisiert der Körper so super Abwehrkräfte. Durch den Hungerstress bildet der Körper sogenannte Peptide. Die werden so am Hals und an der Lunge platziert, weil da die Krankheitserreger eintreten. Und das macht der Körper, damit er sich ganz aufs Hungerproblem konzentrieren kann und sich nicht noch nebenbei mit irgendwelchen Krankheiten rumschlagen muss. Und ein Fakt, vielleicht habt ihr ihn schon mal erlebt, wer Hunger hat, der wird schneller aggressiv. Weil das Gehirn kann Emotionen dann nicht mehr so gut unterdrücken, wie zum Beispiel Aggression unterdrücken oder die Emotionen können nicht mehr gesteuert werden. Ja, offensichtlich soll es in dieser Predigt um das Thema Hunger gehen. Wenn die Seele knurrt, habe ich diese Predigt genannt. Und ich bin mir fast sicher, dass dieses Thema nicht mit der Geschichte verknüpft wird, über die ich heute sprechen möchte. Was denkt ihr denn, wenn ihr so das Thema hört, wenn die Seele knurrt? Worüber könnte ich heute sprechen? Um welchen Bibeltext könnte es gehen? Wer hat einen Vorschlag? Die Versuchung von Jesus, das könnte sein, ja. Das Volk Israel in der Wüste. Sind wir schon nah dran? Ich bin nämlich im Alten Testament an einer Stelle hängen geblieben, die ich eigentlich schon sehr oft gehört, gelesen habe. Aber erst so beim Beschäftigen mit dieser Stelle, da ist mir dieser Zusammenhang aufgefallen. Dieser Zusammenhang zwischen einer großen Persönlichkeit in der Bibel und dem Hunger. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann 2. Mose 33 aufschlagen. 2. Mose 33. Da befinden wir uns in der Wüste mit dem Volk Israel. Und zwar, wie ich finde, an einer sehr spannenden Stelle. Weil erst ein Kapitel vorher, da lesen wir von der Geschichte, wo sich das Volk Israel das goldene Kalb gebaut hat. Dann ist Mose runtergekommen vom Berg, hat voller Zorn die Tafel mit den 10 Geboten zerstört. Er hat trotzdem für das Volk gebetet, ist für sie eingetreten vor Gott. Danach führen die Leviten das Gericht durch, es sterben an einem Tag über 3000 Männer. Mose hat in dieser ganzen Zeit weitere Gespräche mit Gott zwischendurch, dann kommt er auch runter zum Volk. Dann baut er sogar das Zelt der Zusammenkunft, das war der Vorläufer der Stiftshütte, da wo Mose mit Gott geredet hat. Das Zelt, das stand eigentlich in der Mitte des Volkes. Das hat Mose da abgebaut, außerhalb des Lagers aufgebaut. Und dann lesen wir von einem sehr interessanten Gespräch zwischen Mose und Gott. Und in diesem Gespräch, da können wir Moses Hunger sehen. Moses Hunger nach mehr. Und wir wollen uns heute 3 Dinge, nach denen Mose hungert, hier aus dem Text anschauen und gucken, was das für uns heute zu sagen hat, was wir daraus für uns heute ziehen können. Man könnte dieses Gespräch als so eine Art Sondierungsgespräch bezeichnen. Ein Gespräch, in dem Mose für das Volk Israel eintritt, weil es Mist gebaut hat. Aber es ist nicht nur ein Vertretungsgespräch, weil Mose, er handelt hier bzw. verhandelt auch in eigenem Interesse. Und von der ersten Bitte, die er stellt, da lesen wir in 2. Mose 33, die Verse 12 und 13. Das möchte ich vorlesen. 2. Mose 33, Verse 12 und 13. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen, und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Lass mich deine Wege wissen und dich erkennen. Das ist Moses erste Bitte. Und hier sehen wir seinen Hunger nach Einsicht. Mose hungert nach mehr Einsicht. Und Mose beginnt hier dieses Gespräch, weil er mehr Informationen haben möchte zu einer Sache, die sie im vorherigen Gespräch besprochen haben. Weil ein Kapitel vorher, im letzten Gespräch, da haben sie nochmal über Moses Auftrag gesprochen. Ja, könnte man jetzt denken, okay, ist eigentlich nichts Neues. Den Auftrag hat er am Dornbusch bekommen, dass das Volk Israel aus Ägypten rausführen soll ins verheißene Land. Ist jetzt schon eine ganze Weile her. Mittlerweile sollte jedem bewusst sein, welche Rolle Mose da hat und ihm selber ja auch. Und irgendwie ja und nein, weil eine Sache, die ist hier anders. Und genau wegen diesem Haken, da führt Mose dieses Gespräch nochmal mit Gott. Gott sagt hier nämlich, mein Engel soll vor dir hergehen. Gott sagt Mose auch ganz deutlich, was das soll. Vorher hat Gott zu Mose gesagt, am Dornbusch, ich werde mit dir gehen. Jetzt sagt er, ich will einen Engel mit dir schicken. Und wir lesen in 2. Mose 33, Vers 3, warum? Weil da sagt Gott zu Mose, ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges oder stures Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Ey, krass. Gott sagt, es ist besser, ihr geht jetzt ohne mich weiter, weil wenn ich mitkomme, werde ich euch unterwegs auslöschen. Das ist eine harte Aussage. Und die Israeliten, die sind davon getroffen. Ist verständlich. Stell dir mal vor, dein engster Freund sagt zu dir, ich gehe jetzt besser nach Hause, bevor ich dich umbringe. Und das ist jetzt hier in dem Bibeltext ja keine Übertreibung, keine aus dem Affekt gesprochene Aussage. Das ist Gott, der das sagt und der meint es hier ernst. Und trotzdem, weil er das Volk komischerweise trotzdem liebt, verspricht er ihnen zumindest eine Begleitung. Er sagt, ich schicke meinen Engel mit euch. Und das Mose aber viel zu wenig an Informationen, weil er sagt zu Gott, du sagst mir nicht, wer mitgeht. So ein Engel, na toll. Wer geht mit? Und Menschen kann Mose nicht gemeint haben, also es geht hier nicht um die Frage seiner Nachfolgerschaft oder Unterstützung, weil in 33,11, da lesen wir, dass Josua schon als Moses Diener im Zelt dieser Zusammenkunft war. Also Josua war quasi schon Moses Praktikant oder Azubi, auf jeden Fall schon rangezogen in die Verantwortung. Und deswegen muss Mose hier diesen Engel meinen. Und er bittet einfach um mehr Informationen, auch noch auf der Grundlage eines weiteren Zitates von Gott. Er beruft sich nämlich darauf, dass er Gnade in Gottes Augen gefunden hat. Was bedeutet das? In moderneren Übersetzungen, da steht, dass ich deine Gunst gefunden habe oder in deiner Gunst stehe oder ganz einfach, dass du mir freundlich gesinnt bist. Und hier sehen wir diesen Kontrast, weil das vom Volk Israel, da hat Gott sich weggedreht. Aber Mose, er bekommt diesen Zuspruch von Gott. Und Mose, er nutzt diese Position aus. Er nutzt dieses Wohlwollen Gottes aus, um mehr Einsicht zu bekommen. Und es geht hier nicht nur darum, dass Mose gerne einfach die Kontrolle hat und die nächsten Schritte wissen möchte, was ja auch komplett verständlich wäre, wenn man so mitten in der Wüste steht, mit dem ganzen Volk hinter sich, die auf einen schauen und warten, was denn jetzt als nächstes dran ist. Wäre schon gut zu wissen, was als nächstes kommt. Mose bittet aber nicht nur darum, sondern er bittet darum, Gott zu erkennen. Das hebräische Wort für erkennen ist Yada. Vielleicht kennt ihr die Band Yada Worship, die haben ihren Namen genau daher. Yada, also erkennen, das ist in der Bibel nämlich ein sehr oft gebrauchter Begriff. Und dieses Yada bedeutet, intim zu werden. In vielen Stellen in der Bibel wird das Wort benutzt, wenn es um Geschlechtsverkehr geht. Erkennen, das ist viel mehr als jemanden einfach nur flüchtig zu kennen. Jemanden erkennen zu wollen, das heißt, ihn auf einer ganz tiefen Ebene kennenzulernen. Auf einer privaten, auf einer persönlichen Ebene. Die Wünsche, die Motive, die Gefühle, die so hinter der Fassade stecken, die nicht jeder zu sehen bekommt. Die kennenzulernen, die zu sehen, die zu verstehen. Dieses Yada, das will Beziehung. Mose will Beziehung mit Gott. Mose will Gott besser kennenlernen. Mose will mehr Einsicht. Einsicht in Gottes Plan für sein Volk und damit natürlich auch für sein Leben, weil er auch immer noch Teil des Volkes war, aber genauso Einsicht in Gottes Wesen, in seinen Charakter. Und da habe ich mich gefragt, habe ich dieses Verlangen nach mehr Einsicht? Ich glaube, der Wunsch nach mehr Einsicht, mehr Wissen über die Zukunft fällt mir leicht. Was mache ich nach der Schule? Soll ich meinen Job wechseln? In welche Richtung wird sich das Leben jetzt so entwickeln? Vielleicht das meiner Kinder oder Enkel? Oder welche Herausforderungen rollen gerade auf mich zu? Vielleicht welche Vorkehrungen müsste ich dafür gerade treffen? Das Leben ist ungewiss. Auf dieser Seite müssen wir also eigentlich eher lernen zu vertrauen. Aber wie sieht es damit aus, Gott kennenzulernen? Ist uns das ein Anliegen? Steht Gott besser kennenlernen auf meiner Prioritätenliste drauf? Und ich glaube, wenn wir uns mehr mit Gott beschäftigen würden, mit seinem Wesen, wie er ist, seinen Charakter, wie er mit uns Menschen auch umgeht, wie er uns sieht, wie wir in seinen Augen aussehen, ich glaube, dann könnten wir gar nicht anders, als immer noch mehr zu wollen, mehr Einsicht, mehr verstehen, wie Gott ist, wie wunderschön, wie heilig, wie herrlich, wie liebevoll. Und wir haben es viel einfacher als Mose, weil wir haben ein ganzes Buch, wo Gott sich von den unterschiedlichsten Seiten zeigt und präsentiert. Und wir haben durch Jesus Christus dann auch noch on top das Privileg, direkt mit Gott reden zu dürfen. Ich möchte dich ermutigen, dich von Gott packen zu lassen, in seine Schönheit einzutauchen, dich von Gott begeistern zu lassen. Mose hatte genau das. Mose war begeistert von Gott und Mose will noch mehr, er will noch mehr über Gott wissen. Nicht nur das, das war das Erste. In 2. Mose 33 möchte ich jetzt die Verse 14 bis 17 lesen. Das ist seine zweite Bitte, sein zweiter Wunsch. 2. Mose 33, 14 bis 17. Und er sprach, also Gott, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Mose sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Wenn du nicht selbst mitgehst, dann führ uns nicht von hier weg, sagt Mose. Mose erbittet Gott, mitzukommen. Mose hungert nach mehr Gemeinschaft. Auf Moses erste Bitte um Einsicht, da antwortet Gott mit einer Frage. Soll ich selbst mitkommen, damit du mich währenddessen weiter kennenlernen kannst? Und Mose antwortet darauf mit einer Aussage, die eigentlich ganz simpel klingt, aber die so viel zeigt. Mose sagt, wenn du nicht selbst mitgehst, dann führ uns gar nicht von hier hinauf. Du selbst. Mose will Gott persönlich dabei haben. Mose hat so einen Hunger nach Gemeinschaft mit Gott. Und wir lernen hier eine ganz wichtige Sache von Mose, dass Gottes Gegenwart nicht an einen Ort gebunden ist und dass Gottes Gegenwart wichtiger ist als ein heiliger Ort. Man kann Gott überall begegnen und bei Mose irgendwie nicht überall, weil diese Orte, an denen er Gott begegnet ist, die hatten eine Sache gemeinsam. Das waren abgesonderte Orte, heilige Orte. Aber Mose hat verstanden, dass der Ort nicht das Wichtige ist, sondern die Hauptsache ist, dass Gott da ist, dass diese Gemeinschaft mit Gott stattfindet. Und da können wir eine Parallele zu uns heute ziehen, das mit uns vergleichen. Weil im ersten Brief an die Korinther, da schreibt Paulus darüber, wer wir sind, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, wir sind ein heiliger Ort. Wir sind ein Ort, in dem Gott wohnt. Mose, der musste sich abgrenzen, der musste von den anderen Leuten weggehen, um Gott begegnen zu können. Gott, er hat uns, mich und dich, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, hat er uns ausgewählt, um in uns drin zu wohnen. Gott wohnt in uns. Und jetzt ist die Frage, reicht mir das? Reicht es uns, ein heiliger Ort zu sein? Reicht es uns, ein Ort zu sein, an dem diese Gemeinschaft stattfinden kann? Oder wollen wir diese Gemeinschaft erleben? Wollen wir diese Gemeinschaft mit Gott haben? Wollen wir ein Ort sein, der genutzt wird? Mir würde es zum Beispiel überhaupt nichts bringen, wenn ich eine richtig schöne, voll ausgestattete Küche hätte. Ich kann nämlich nicht kochen und für Instant-Nudeln reicht ein Wasserkocher. So zum Thema Hunger und so. Also eine richtig gute Küche wäre bei mir irgendwie Verschwendung. Außer ich fange an, mich langsam auszuprobieren. Mal hier ein Gericht, da ein Gericht und was ausprobieren. Dann werde ich so langsam lernen, mit diesen Geräten umzugehen. Und ich bin trotzdem nicht von heute auf morgen 5-Sterne-Koch. Aber wenn ich Spaß daran habe, dann werde ich das immer öfter machen, immer mehr ausprobieren und besser werden. Und es ist genauso mit dem Heiligen Geist in uns. Der wohnt in uns. Aber als Kinder Gottes haben wir die Wahl, Gott durch den Heiligen Geist in uns aktiv werden zu lassen. Wir haben die Wahl zur Gemeinschaft mit Gott. Wir entscheiden, ob wir Zeit mit Gott verbringen oder nicht. Und genauso wie auch beim Kochen, da wird es immer schwere Tage geben. Tage, an denen es uns nicht leicht fällt, wo wir keine Lust und eigentlich auch überhaupt keine Zeit dafür haben. Aber genauso wichtig wie Essen für unseren Körper, so ist Zeit mit Gott für unsere Beziehung zu ihm, für unseren Glauben. Sind wir hungrig nach Gemeinschaft? Mose argumentiert hier weiter und fragt Gott, woran sollen die anderen Völker denn erkennen, dass du uns ausgewählt hast, wenn du gar nicht mit uns gehst, wenn du nicht bei uns bist? Mose spricht von einem ausgezeichneten Volk, ausgezeichnet dadurch, dass Gott bei ihnen ist. Du und ich, wir sind ausgezeichnete Menschen. Weil Jesus in Matthäus 28, Vers 20 versprochen hat, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir gehören zu dem ausgezeichneten Volk. Du wusstest schon immer, dass du was Besonderes bist, oder? Du bist es. Du bist besonders, besonders wertgeschätzt, besonders geliebt, besonders gesehen. Du bist schon das, worum Mose bittet. Und wir dürfen auch dementsprechend leben, in Gemeinschaft mit Gott. Hungern wir so nach Gemeinschaft mit Gott wie Mose? Moses Bitte, die erhört Gott und er bekräftigt auch nochmal diesen Zuspruch. Das haben wir gerade gelesen. Da sprach der Herr zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Gott sagt zu Mose, ich kenne dich. Und weil ich dich kenne, werde ich dir diese Bitte erfüllen. Jetzt könnte man mit Recht erwarten, okay, Mose hat bekommen, was er wollte, Gespräch beendet. Nur irgendwie sieht es so aus, als hätte Mose Blut geleckt. Er hat gemerkt, Gott, der geht auf meine Wünsche ein, der erfüllt sie. Also schiebe ich noch einen Wunsch hinterher. Mose hungert nach noch mehr von Gott. Und das lesen wir in 2. Mose 33, die Verse 18 bis 23. Er beantwortete, jetzt spricht Mose, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinen Augen, vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch, sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose hungert nach mehr von Gottes Herrlichkeit. lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt zu Mose, ich kenne dich. Und Mose sagt zu Gott, okay, dann zeig dich. Und beim Lesen habe ich hier gedacht, ey Mose, übertreib vielleicht nicht. Ja? Gott hat dir gerade einen Wunsch erfüllt. Er hat eigentlich gesagt, ich schicke meinen Engel mit euch. Du hast ihn jetzt überredet, selber mitzukommen. Ist doch gut jetzt, entspann dich. Der hat dir schon die Hand gegeben, jetzt siehst du an dem Arm. Wieso diese Bitte in diesem Gespräch, in dieser Situation, kurz nach dem goldenen Kalb und das alles, was da passiert ist, ist schon, hat mich überrascht. Nur noch überraschender finde ich Gottes Reaktion auf diese Bitte. Weil Gott weist Mose nicht zurecht. Der sagt Mose nicht, ey Junge, werd mal nicht frech hier. Sondern Gott geht auf Moses Bitte ein. Aber er erklärt Mose, ich bin souverän. Ich bin der Herrscher, ich entscheide darüber, wem ich gnädig bin und niemand kann mich in Frage stellen. Gott ist souverän. Das ist das Erste, was er Mose erklärt. Und dann erklärt er weiter, kein Mensch kann leben, der mich sieht. Er sagt zu Mose, ich kann dir deinen Wunsch gar nicht so erfüllen, wie du es möchtest, weil du kannst die Folgen davon gar nicht absehen. Und dann kommt in Vers 21, aber ich will deinen Wunsch erfüllen. Und dann sehen wir in den nachfolgenden Versen, welche Vorkehrungen Gott treffen wird. Und ich finde das echt spannend, dass Gott hier nicht zu Mose sagt, pass mal auf, da ist so eine Felsenkluft, da stellst du dich rein, dann hältst du deine Hand vor deine Augen, ich werde vorbeigehen, und wenn ich vorbeigegangen bin, sag ich dir Bescheid, dann kannst du hinter mir herschauen. Gott sagt aber zu Mose, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, dann stelle ich dich in die Felsenkluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, darfst du hinter mir hersehen. Also in dem ganzen Prozess von Moses Wunscherfüllung, da ist Gott der Aktive. Mose äußert seinen Wunsch und Gott sagt, okay, ist nicht ganz so einfach, aber ich werde das und das machen und dann kriegst du von deinem Wunsch so viel wie möglich erfüllt. Gott, er kümmert sich um Moses Wunsch. Gott, er will Moses Wunsch nach mehr Herrlichkeit erfüllen. Und dieser Wunsch, das ist ein Hunger, weil wenn wir uns Moses Situation anschauen, der war sowieso schon der privilegierteste Mann auf der Welt zu dieser Zeit. Niemand sonst durfte so viel Zeit mit Gott in Gottes Gegenwart verbringen wie Mose. Keiner hatte das Privileg. Keiner konnte mal eben in dieses Zelt reinspazieren und sich mit Gott persönlich unterhalten. Aber Mose will mehr. Mose will noch mehr Herrlichkeit. Er beschränkt sich nicht einfach auf das, was er verfügbar hat. Es reicht ihm nicht, in Gottes Gegenwart zu sein und mit ihm zu reden. Mose will mehr. Und habe ich mich wieder gefragt, kenne ich diesen Hunger nach Herrlichkeit? Hungern wir danach, Gottes Schönheit wirklich zu sehen in unserem Leben? Hungern wir danach, dass Gott sich uns zeigt, dass er sichtbar wird in unserem Leben? Und wir dürfen genauso wie Mose mit Gott reden, ihn darum bitten. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der fordert uns auf, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also lasst uns zum Thron der Gnade gehen, vor Gott gehen. Weil Gott, er kann diesen Hunger nach Herrlichkeit nicht nur stillen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir seine Gegenwart suchen, dann wird Gott diesen Hunger nach seiner Herrlichkeit auch wecken. Genau wie Mose in Gottes Gegenwart war, wird uns dann ein bisschen Einsicht, ein bisschen Gemeinschaft, ein bisschen Herrlichkeit, das wird uns nicht mehr reichen. Sondern wenn wir Gott näher kommen, dann wollen wir noch mehr von ihm. Mehr Einsicht, mehr Gemeinschaft, mehr Herrlichkeit. Wir werden so groß träumen wie Mose, weil von niemandem vorher oder nachher in der Bibel lesen wir, dass er überhaupt auch nur den Wunsch geäußert hätte, Gott zu sehen. Kann man zu groß träumen, wenn es um Gottes Angelegenheiten geht? Ich meine jetzt nicht materielle Dinge, auch da kann man träumen. Und Träume gehen tatsächlich auch in Erfüllung. Nur ich traue mich bei Materiellem schon irgendwie eher große Träume zu haben. Ja, ich würde mal gerne irgendwann so eine Audi A7 Limousine fahren, vielleicht mal so ein größeres Haus mit genug Garten zum Austoben für landwirtschaftliche, handwerkliche Dinge. Einfach sich ja, seine Träume ein bisschen aufbauen. Vielleicht mal längere Reisen in weite und fremde Kulturen. So zu träumen fällt mir ziemlich einfach. Aber träumen wie Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen, das ist auch irgendwie nicht so greifbar. Woran zeigt sich denn Herrlichkeit? Vielleicht können wir so beten. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen in meinem Leben. Zum Beispiel gebrauche mich, um Menschen zu dir zu führen. Lass mich dieses Jahr noch mit 10 Menschen über das Evangelium reden. Oder vielleicht 100 oder vielleicht 1000. Und lass mich dabei sein, wenn ein Mensch ein Leben mit dir startet. Oder lass mich dabei sein bei 10, bei 100, bei 1000. Gott, bitte lass mich ein guter Sohn, eine gute Tochter, gute Mutter, ein guter Vater, eine gute Oma, ein guter Opa, guter Arbeitgeber, ein guter Arbeitnehmer, ein guter Nachbar, guter Freund, guter Bruder, eine gute Schwester sein. Und nicht nur ab und zu, sondern Herr, jeden Tag, jede Stunde und jede Minute in meinem Leben. Jeden Tag möchte ich, dass deine Herrlichkeit in meinem Leben sichtbar wird. Und es gibt viele verschiedene Arten, wie sich Gottes Herrlichkeit zeigen kann. Lasst uns gemeinsam nach Gottes Herrlichkeit hungern. Lasst uns Gott darum bestürmen und ihn bitten, Gott, zeig uns deine Herrlichkeit. Zeig deine Herrlichkeit in Deutschland. Zeig deine Herrlichkeit in unseren Familien. Zeig deine Herrlichkeit in uns und durch uns. Zeig deine Herrlichkeit um deines Namens willen. Mit dem Autor vom Psalm 115 wollen wir bitten, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Gott, zeig deine Herrlichkeit, damit dein Name groß gemacht wird. Lass deine Herrlichkeit sehen, damit Menschen sich in Ehrfurcht vor dir beugen, weil ihnen einfach nichts anderes übrig bleibt, weil sie deine Macht und Größe anerkennen müssen. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Gib uns mehr. Mehr von dir. Mose hungert nach mehr, Mose bekommt mehr. Trotzdem unter Gottes Bedingungen, wir können Gott zu nichts zwingen. Was er zu Mose gesagt hat, gilt genauso für uns. Erstens, Gott ist souverän. Ja, das heißt, er entscheidet, welche von unseren Bitten er erhört. Zweitens, kennen wir nicht alle Folgen. Deswegen müssen wir Gott vertrauen, dass er schon richtig entscheidet, welche Wünsche er erfüllt und welche nicht. Aber drittens, Gott will Wünsche erfüllen. Und da dürfen und sollen wir bitten, und zwar groß. Lass uns nach diesem Hunger suchen. Lass uns diesen Hunger in uns wecken und wie Mose dann bei Gott bitten, Gott, gib mir mehr Einsicht. Zeig mir mehr von dem, wie du bist. Lass mich dich immer besser kennenlernen. Gott, gib mir mehr Gemeinschaft, gib mir dieses Bewusstsein dafür, dass ich ausgezeichnet bin und lass mich danach leben. Und Gott, gib mir mehr Herrlichkeit. Zeig dich in meinem Leben und lass andere Menschen in meinem Leben dein Handeln sehen. Und ich möchte abschließen mit Psalm 81, Vers 11, da steht, tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Lass deine Seele nicht knurren. Denn es gibt mehr, mehr von unserem großen, wunderbaren Gott. Amen.